Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
Tonight we're coming to you live via satellite from the South Central Hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening.
Thank you. It's a pleasure being here.
I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist?
Well, there are more important things we could discuss.
Well, what would you like to discuss?
Issue one. Let's tackle the racism. Decays the minds. We call it decayism. Of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Shout down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up for better living. Down with the homelessness. Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the thugs. Every man rise. Down with the giving up. Everyone shout for Congress. Take us. To call me a nigga. How would you figure if I called you a cracker? Would it matter?
Okay, well, anyway, enough of that. I'd like to ask you, how was it growing up in South Central Los Angeles?
How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, nowhere to live, no shoes on their feet. The president stays in 500 plus suites with the taxpayers' money. Now who's the cheat? I think it's a mess. It only makes me...
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
Fraueninfo heute am 3. November. Was meinst du, sollten wir zum derzeitigen Personalstand beim Fraueninfo jetzt und heute noch was sagen?
Ja, also Madonna, das lassen wir doch mal lieber. Vielleicht reden wir da mal ein anderes Mal drüber, vielleicht in den nächsten Wochen. Für heute stehen ja die Themen, zum Glück.
Und trotzdem vielleicht noch ganz wichtig der Hinweis auf unser stärkstes Bedürfnis nach Mitarbeit von sehr vielen Frauen, damit wir nicht so viel Arbeit hier zu tun haben. Aber okay, fangen wir fürs heutige Info erstmal mit den Themen an. Zunächst mal die Kurzmeldung.
Ja, es wird Kurznachrichten geben aus Ägypten, wo eine führende Frauenorganisation verboten wurde. Dann wird es einen kurzen Beitrag geben zum 18. bundesweiten Kongress Frauen in Naturwissenschaften und Technik, der 1992 in Bremen stattfinden wird. Als drittes wird die Clio, also die Clio Nummer 33 ist rausgekommen, erschienen. Das ist eine feministische Zeitschrift und die wird auch ganz kurz vorgestellt. Und am Schluss, also ein bisschen eine längere Kurznachricht, am 29.11.1891 wurde Claire Goll geboren. Hierzu wird es einen Beitrag von Kirsten Voigt geben.
Dann geht es weiter mit längeren Beiträgen. Dauerwelle, Cassandra, Frauen auf Draht, das sind Namen von Frauensendungen in unterschiedlichen Radios, zum Beispiel bei Radio Z aus Nürnberg oder Radio Förderband aus Bern. Vertreterinnen von 13 verschiedenen Radios oder Radioinitiativen werden sich am kommenden Wochenende hier in Freiburg treffen, zu einem großen Frauenradio-Wochenende. Neben Erfahrungsaustausch der Radioarbeit werden Fragen nach einem feministischen Radio oder nach Musik mit feministischen Texten gestellt. Mehr zum Frauenradiotreffen in einem Interview mit einer Organisatorin. Ende Oktober dieses Jahres fand in der Türkei Parlamentswahlen statt. Sieger war die Partei des Rechten Weges, die mit der Sozialdemokratischen Volkspartei, SHP, eine Koalition einging. Mit der SHP, der Sozialdemokratischen Volkspartei, erhielten auch einige kurdische Oppositionelle einen Sitz im türkischen Parlament. Eine davon ist Leyla Zana. Nach ihrem Parlamentsantritt forderte der Oberstaatsanwalt Demiral die Todesstrafe gegen Leyla Zana. Warum? Dazu mehr in einem längeren Beitrag. Und noch einmal geht es um Kurdistan bzw. um einen kurdischen Flüchtling, der morgen in Freiburg einen Prozess hat wegen Verletzung der Residenzpflicht.
Ja, und im letzten Beitrag geht es um die Flüchtlinge in Norderstedt. Seit etwa 4 Wochen sind in Norderstedt in der Nähe von Hamburg in der dortigen Shalomkirche etwa 40 Flüchtlinge aus der Ex-DDR untergebracht.
Jetzt meint die Kirche, das Maß sei voll und die Geduld am Ende. Sie sollen wieder gefälligst freiwillig zurück in die Ex-DDR. Am kommenden Freitag findet in Norderstedt deshalb eine Demo statt.
Arabische Frauenorganisation. Vermögen beschlagnahmt. Verbot der einzigen feministischen Zeitschrift. Am 15. Juli verfügte der Bürgermeister von Kairo die Schließung der Geschäftsstelle sowie die Beschlagnahmung des Vermögens der ägyptischen Sektion der arabischen Frauen, ABSA, AVSA. Die Organisation, die 1982 von autonomen arabischen Frauen, darunter Nawal el-Sadawi und Fatima Marnissi, gegründet wurde, hat beratenden Status bei den Vereinten Nationen. Sie ist unabhängig von allen arabischen Parteien und Regierungen und hat Sektionen in allen arabischen Ländern, mit Ausnahme der Golfstaaten, in denen nichtstaatliche feministische Frauenorganisationen grundsätzlich verboten sind. Die Organisation, die sich gegen Schleierzwang und für eine Entschleierung der Vernunft der arabischen Frauen, Nawal el-Sadawi, sowie für zivile Rechte von Frauen und eine Demokratisierung der ägyptischen Gesellschaft einsetzt, ist seit jeher ein Dorn im Auge der Fundamentalisten. AVSA gründete vor 2 Jahren den ersten arabischen Frauenverlag und ist Herausgeberin der Frauenzeitschrift Nun, die nach dem Erscheinen von 4 Nummern im Frühjahr 1991 verboten wurde. Von Anfang an unterlag die Zeitschrift strengen Auflagen des Informationsministeriums, das Werbung und öffentlichen Vertrieb untersagte. Das endgültige Verbot der Zeitschrift, das Verbot der ägyptischen Sektion und die Beschlagnahmung des Vermögens ist laut Nawal el-Sadawi, der Vorsitzenden von AVSA, nur der erste Schritt, die gesamte Organisation zu verbieten. Die ägyptische Regierung beugt sich damit dem Druck fundamentalistischer Gruppen. Ein Beweis dafür ist unter anderem die Tatsache, dass das beschlagnahmte Vermögen der Frauenorganisation Frauen des Islams übereignet wurde, der Suborganisation einer fundamentalistischen Partei. Die Entscheidung, die ägyptische Sektion von AVSA zu verbieten, steht allerdings sicher auch in engem Zusammenhang mit dem Golfkrieg. AVSA hatte sich vehement gegen den Golfkrieg eingesetzt und Nawal el-Sadawi reiste als Vorsitzende mit einer internationalen Frauendelegation durch zahlreiche Länder der Welt, um ein sofortiges Ende des Blutvergießens zu erreichen. Jetzt bezahlt die Organisation auch für ihre politische Haltung gegen diesen Krieg mit dem Verbot ihrer Arbeit. AVSA ist damit gezwungen, zahlreiche Bildungs- und Gesundheitsprogramme, die sich vor allem an unterprivilegierte Frauen und Frauen in ländlichen Gebieten richteten, einzustellen. Gefährdet ist auch ein internationaler Kongress, den die Organisation im November diesen Jahres zum Thema Frauen und Demokratie in der Dritten Welt veranstalten will. Die ägyptischen Frauen brauchen unsere Solidarität. Sie bitten eindringlich darum, Protestbriefe an folgende Adressaten zu richten: Minister Dr. Amil Osman, Minister Dr. Mahmoud al-Sharif, Präsident Osni Mubarak, den ägyptischen Botschafter, Komemien in Bonn, Kronprinzenstraße 2, 53 Bonn 2. Von Nawal el-Sadawi, der Simone de Beauvoir der arabischen Welt, sind bisher 4 Bücher ins Deutsche übersetzt worden. Chador, Frauen im Islam, Bremen 1980, Ich spucke auf euch, München 1984, und Gott stirbt am Nil, München 1986, sowie Ringelrein, München 1990. Neuerscheinung im Herbst, Der Sturz des Isman, Edition Conn, Bremen 1991. 18. bundesweiter Kongress Frauen in Naturwissenschaft und Technik 1992 in Bremen. Vom 28. bis 31. Mai 1992 findet in Bremen der 18. bundesweite Kongress Frauen in Naturwissenschaft und Technik statt. Der Kongress ist ein autonom organisiertes Treffen von Lesben und Frauen der naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge, Forschungszweige und Berufe. Die Inhalte der Referate und Arbeitsgruppen ergeben sich ausschließlich aus den Interessen der Teilnehmerinnen. Viele Technikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen haben die Wahrnehmung im Studium innerhalb der wissenschaftlichen Forschung und im Beruf personell und auch inhaltlich einer eindeutig männerdominierten Wissenschaft und Arbeitswelt gegenüberzustehen, in der sie unter anderem Diskriminierung sowie Ausgrenzung frauenspezifischer Themen erfahren müssen. Daraus erwächst für viele Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen die Notwendigkeit einer feministischen Analyse und Kritik an den Naturwissenschaften, die ausgehend von einer Patriarchatsanalyse, deren Wertneutralität und Institutionalisierung in Frage stellt. Der Kongress soll einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch ermöglichen und darüber hinaus als Forum zur Entwicklung neuer Kritikansätze und Perspektiven im Zugang zu Naturwissenschaft und Technik dienen. Themen sind Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik unter Berücksichtigung der Ausgrenzung von Lesben und anderen Frauen, Biografien von Naturwissenschaftlerinnen, feministische Naturwissenschafts- und Technikanalyse bzw. Kritik, Arbeitssituation von Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen, Fachgruppentreffen. Circa 700 Teilnehmerinnen werden 1992 in Bremen erwartet. Alle Interessentinnen sind bereits jetzt eingeladen, sich zum Beispiel durch die Vorbereitung von Referaten auch inhaltlich zu beteiligen. Die Veranstalterinnen sind, da der Kongress autonom vorbereitet wird, auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Bankverbindung, Verein zur Förderung der Kommunikation unter Frauen e.V., Sparkasse Bremen, Bankleitzahl 290 50101, Kontonummer 17 06 324. Ich wiederhole, Bankverbindung Verein zur Förderung der Kommunikation unter Frauen e.V., Sparkasse Bremen, Postleitzahl 290 50101 und die Kontonummer 17 06 324. Kontobezeichnung Kongress von Frauen. Kontaktadresse für Fragen und Informationen ist Anne Köhnen, Osterfeuerberger Straße 113 in 28 Bremen 1. Nochmal Wiederholung. Anne Köhnen, Osterfeuerberger Straße 113 in 28 Bremen 1.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
Clio, eine feministische Zeitschrift zur gesundheitlichen Selbsthilfe, Nummer 33, ist erschienen. Herausgegeben wird die Clio vom Feministischen Frauen-Gesundheitszentrum in Berlin. Thema des neuen Hefts: Hormone. Für 6 D-Mark ist es beim Frauengesundheitszentrum Bamberger Straße 51 in West-Berlin 1031 zu beziehen oder in einschlägigen Buchläden hier bei uns in Freiburg.
Unserem ersten längeren Beitrag. Es geht um das Radio Frauenwochenende. Ich hatte bereits erwähnt, dass es da mehrere Frauengruppen bzw. Frauenradioredaktionen sich hier in Freiburg einfinden werden. Das sind ganz unterschiedliche Namen. Dauerwelle, Cassandra, Frauen auf Draht waren jetzt nur einige Namen. Heute Mittag führten wir ein Interview mit einer Mitorganisatorin dieses Radio-Frauenwochenendes. Im Übrigen ist organisiert das Frauen- und Lesbenradio hier aus Freiburg.
Wie ist denn dieses Treffen von diesem Radio-Frauen-Wochenende überhaupt entstanden? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also so ein Radiotreffen, wie es jetzt hier in Freiburg stattfinden wird, das hat letztes Jahr auch schon mal in Zürich stattgefunden, das allererste Mal. Und da haben wir halt beschlossen, also das Frauen-Lesben-Radio Freiburg, halt praktisch die Fortsetzung davon zu machen.
An wen habt ihr denn jetzt die Einladung geschickt? Ich denke, Zürich ist dann selbstverständlich, aber wie breit gehen denn die Verschickung?
Also wir haben schon, also es gibt unendlich viele Bürgerinnenradios in Deutschland und also wir haben schon versucht, ein bisschen auszuwählen, was natürlich manchmal schwierig war, weil wir die Radios dann nur vom Titel her kannten, also Bürgerinnenradio so und so, und nicht einschätzen konnten, ob die überhaupt eine Frauenredaktion haben oder überhaupt zu frauenspezifischen Themen arbeiten, geschweige denn, ob es überhaupt Frauen in dem Radio gibt. Und ja, wir haben dann halt vor allen Dingen an Radios, die wir kannten, an freie Radios Einladungen geschickt und ansonsten versucht, irgendwie auszuwählen.
Bürgerinnenradio heißt, dass es Gruppeninitiativen gibt, die im offenen Kanal eines Privatsenders oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk senden können. Mhm. Habt ihr denn jetzt schon eine Resonanz der Anmeldung? Wisst ihr, wie viele Frauen zum Beispiel kommen und aus welchen Städten oder Gruppen?
Ja, also es sind unheimlich viele Anmeldungen gekommen, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Also von Zürich ist ja klar, dass die kommen, zu fünft oder sechst. Dann aber auch aus Nürnberg von Radio Z, da gibt es ja auch eine Frauenredaktion, die heißt Dauerwelle. Dann aus Duisburg gibt es auch eine Frauenredaktion, aus Bern von Radio Förderband, die Frauenredaktion heißt Cassandra, und aus Köln, das ist eine Radioinitiative, und aus Hamburg vom feministischen Radio St. Pauli, aus Linz und aus Berlin von dem Ex-Radio 100, die Schwulen- und Lesbenredaktion, aus Erfurt und aus Genf und aus Bremen, ja, und dann natürlich das Frauen-Lesben-Radio Freiburg und das Fraueninfo Freiburg und sonstige Interessierte von Radio Dreieckland.
Ist es denn offen für andere Frauen aus Freiburg jetzt noch, die mit dem Radio eigentlich nichts zu tun haben?
Also wir werden natürlich, wenn Frauen nachfragen, ob sie dabei sein wollen, nicht sagen, nee, geht nicht. Aber es ist schon im Grunde genommen ein Treffen für Radiomacherinnen. Und wir haben uns überlegt, wenn Frauen wirklich stark interessiert sind und auch wirklich die 3 Tage dabei sein wollen, weil sie sich halt überhaupt für Radiomachen interessieren, dann sind sie natürlich herzlich eingeladen. Aber es ist halt eher nicht was für Frauen, die mal so eine AG, vielleicht die eine AG interessiert und die ansonsten nichts mit Radio zu tun haben.
Du hast jetzt angesprochen, dass es AGs, also Arbeitsgruppen geben wird, dass es 3 Tage lang gehen wird. Was werden da denn für Themen sein? Was wird in den Arbeitsgruppen besprochen?
Also es gibt, die AGs werden von den verschiedenen Radios oder von manchen Radios vorbereitet, zum Beispiel von dem Züricher Radio Lora wird es eine AG über die Frage, was ist feministisches Radio, was ist feministische Berichterstattung geben. Dann wird es von uns eine AG geben, die heißt Stolperfalle Opferrolle. Das heißt, es ist über die Anklagehaltung, also ob wir zu oft eine Anklagehaltung einnehmen, ob wir Frauen immer wieder nur als Opfer darstellen, die Problematik. Dann wird es von Nürnberg eine AG geben über Musik, also so die Frage, muss im Frauenradio immer nur Musik von Frauen gespielt werden, muss der Text feministisch sein und also überhaupt die Problematik. Dann wird es vielleicht eine AG geben über experimentelle Sendungen und Humor und Satire in unseren Sendungen, die Frage, ob das vielleicht zu kurz kommt. Und Zürich hat auch noch mehr so eine organisatorische AG vorbereitet, und zwar wollen wir alle so ein Netz aufbauen, internationales Netz für Fraueninformationen.
Das letzte Treffen, Radiofrauentreffen, das fand in Zürich statt, letztes Jahr. Und meines Wissens war das Ergebnis das, dass die Frauen hier bei Radio Dreieckland mehr Sendezeit einforderten. In Zürich ist es zum Beispiel so, dass die Frauen insgesamt 16 Stunden Sendezeit haben. Hier in Freiburg war es bislang nur 4 Stunden mit Wiederholung. Das hat sich ja inzwischen geändert. Was erhofft ihr denn oder was erwartet ihr von diesem Radio-Frauenwochenende?
Also, das kann man natürlich, kann ich vorher schlecht sagen, aber ich glaube vor allen Dingen erhoffe ich mir, also ich persönlich mir für die Radios, die zum ersten Mal dabei sind und auch gerade für die Initiativen, dass sie halt eine klarere Position kriegen, was sie jetzt eigentlich wollen, also was jetzt zum Beispiel feministisches Radio ist oder Frauenradio. Und dann, was ich auch ganz wichtig finde, die Idee von den Zürcherinnen, halt so ein Netz aufzubauen, Informationsnetz.
Weißt du dazu schon mehr, was damit gemeint ist mit Informationsnetz?
Nicht so genau, also es gibt wohl irgendwie so eine Art Zeitung oder sowas ähnliches, die man abonnieren kann. Und die Zürcherinnen wollen dann wohl vorschlagen, dass wir die gemeinsam abonnieren und dann halt austauschen.
Wenn jetzt Frauen aus Freiburg noch zustoßen wollen, wo können die sich melden?
Also das Frauen- und Lesbenradio hat heute Abend von 8 bis ungefähr 10, halb 11 Redaktionssitzung. Da können Frauen anrufen und zwar unter der Nummer 31028. Und ja, falls die heute Abend keine Zeit haben, können sie trotzdem irgendwann hier im Radio anrufen und halt eine Nachricht hinterlassen oder einfach ins Radio kommen und in unser Fach eine schriftliche Anmeldung legen. Und Voraussetzung wäre allerdings für die Frauen, die wirklich teilnehmen wollen, dass es verbindlich ist für die ganzen 3 Tage, also von Freitag bis Sonntag.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
Die Türkei hat gewählt. Denkzettel für Präsident Turgut Özal. Das waren die Schlagzeilen nach den Parlamentswahlen in der Türkei Ende Oktober dieses Jahres. Zur Erinnerung: Bei diesen Parlamentswahlen wurde die seit 1983 allein regierende sogenannte Mutterlandspartei ANAP von ihrem Platz verdrängt. Die sogenannte Mutterlandspartei erreichte lediglich 24% der Stimmen im Vergleich zu der Partei des rechten Weges, die 27,5% erreichte. Die Partei des rechten Weges wird vertreten durch Süleyman Demirel, dem früheren Ministerpräsidenten. 27,5% sind keine Mehrheit und so war die Partei des rechten Weges gezwungen, einen Koalitionspartner zu suchen. Sie fand ihn in der Sozialdemokratischen Volkspartei, SHP, bei den Parlamentswahlen war sie mit 20,5% vertreten. Für die SHP, die Sozialdemokratische Volkspartei, war der Wahlausgang ein Fiasko. Die Partei, die angetreten war, diese Wahlen zu gewinnen, konnte lediglich 86 von 450 Sitzen im neuen Parlament besetzen. Lediglich in den kurdischen Regionen erzielten die Sozialdemokraten überwältigende Gewinne. Doch diese Gewinne sind nur darauf zurückzuführen, dass die Sozialdemokratische Volkspartei mit der kurdischen Arbeitspartei des Volkes, HEP, ein Bündnis einging und führende kurdische Oppositionelle auf ihren Listen kandidieren ließ. Ein Großteil der Parlamentsfraktion der Sozialdemokraten wird nunmehr aus oppositionellen Kurden und Kurdinnen bestehen. Leyla Zana ist eine der kurdischen Abgeordneten im türkischen Parlament. Leyla Zana wurde mit 14 Jahren verheiratet, ist heute inzwischen 30 Jahre alt und arbeitete bei der pro-kurdischen Zeitung Yeni Ülke,
zu Deutsch Neues Land, als Redakteurin mit. Lailai Sana ist keine gewöhnliche Abgeordnete, denn seit sie ihren Sitz im Parlament eingenommen hat, fordert der Oberstaatsanwalt beim Staatssicherheitsgericht in Ankara die Todesstrafe für sie, wegen separatistischer Aktivitäten während des Wahlkampfes. Was ist damit gemeint? Lailai Sana sorgte während ihrer Vereidigung auf die Verfassung für ein Eklat sondergleichen. Rein äußerlich wurde dieser Eklat durch eine Kordel in ihrem Haar ausgelöst. Eine Kordel in den Farben Rot, Gelb, Grün, den Farben der kurdischen Nationalbewegung. Das allein reichte schon, die türkischen Abgeordneten außer Rand und Band zu bringen. Aber es kam noch kräftiger. Lailai Sana sprach zwar den Eid auf die Verfassung in türkischer Sprache, endete aber mit kurdischen Worten. Tumulte, Entsetzen, Raunen in den Bänken waren die Folge. Eine Sprache, eine Bevölkerung, deren Existenz jahrelang geleugnet wird, tritt jetzt im türkischen Parlament auf. Der Eid galt als nicht geleistet und Lailai Sana musste ein zweites Mal zum Redepult. Noch einmal sprach sie den Verfassungseid, doch wieder beendete sie die Formel mit dem Satz auf Kurdisch. Erneut Tumulte, fassungslose Fragen, was hat sie gesagt? Was die türkischen Abgeordneten nicht verstanden, weil es eben kurdisch ausgesprochen wurde, war: Ich habe diesen Eid für die Brüderlichkeit des türkischen und kurdischen Volkes geleistet. Erst nach dem dritten Auftritt wurde Lailas Verfassungseid anerkannt. Nach ihrem Auftritt im Parlament war der Konsens der Betonköpfe schnell hergestellt. Der neue Ministerpräsident Demirel sprach von einer Provokation. Der türkische Staatspräsident Özal ließ mitteilen, dass dieses Verhalten nicht im Interesse ihrer Wähler, sondern im Interesse einer Terrororganisation sei. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Volkspartei, Erdal İnönü, erklärte, dass eine solche Frau nicht Mitglied der Sozialdemokratie sein könne. Zitat: Ich gehe davon aus, dass sie aus der Partei ausgetreten ist. Der türkische Frauenverband machte in einer Presseerklärung Lailai Sana als Feindin aus. Die Show, die diese Dame veranstaltete, wird Frauen den Einzug ins Parlament erschweren. Lailai Sana hat die Frauen missbraucht. Türkische Zeitungen berichten von Leserinnenbriefen, in denen steht: Der Staat soll die PKK nicht in den Bergen suchen, sie ist längst im Parlament. Und der Parlamentspräsident bringt es auf den Punkt. Lailai Sana sei die Sprecherin einer Mörderbande im Parlament. Mit Mörderbande ist hier die PKK gemeint, die Arbeiterpartei Kurdistans, die seit 1984 einen bewaffneten Kampf für ein unabhängiges Kurdistan führt. In den kurdischen Provinzen der Türkei wird Lailai Sana spätestens seit ihrem Parlamentsauftritt verehrt. Die Straßen der kurdischen Millionenstadt Diyarbakir waren während der Live-Übertragung der Parlamentseröffnung wie leer gefegt. Im kurdischen Cizre schossen Einwohnerinnen während der Parlamentssitzung in die Luft, um Lailai Sana zu feiern. Sondereinsatztruppen der Armee ließen nicht lange auf sich warten. Häuser und Büros bekannter Oppositioneller wurden mit Maschinengewehren unter Beschuss genommen. Das Haus der oppositionellen kurdischen Zeitung Yeni Ülke in Cizre, Lailai Sana war ja Mitarbeiterin dieser Zeitschrift, dieses Haus ist von Dutzenden neuen Kugeleinschlägen übersät. Ein stadtbekannter Alkoholiker fiel mit einer Bierflasche in der Hand einer verehrten Armeekugel zum Opfer. Ein Terrorist in Cizre tot gefangen genommen, verbreitete die Militärverwaltung später und machte aus der Bierflasche eine Bombe. Lailai Sana nach ihrem Parlamentsauftritt selber: Ich war voller Selbstachtung, als ich vor die Rednerbühne trat, weil ich das Versprechen gegenüber dem Volk eingehalten habe, weil ich nicht zur Lügnerin geworden bin. Sie reden von Brüderlichkeit mit den Kurden. Doch was für eine Brüderlichkeit meinen Sie? Doch nur eine Brüderlichkeit mit dem Kurden, der sich verleugnet. Sie wollen nur Kurden ohne Identität. Lailai Sana hatte sich während des Auftrittes auf alle Eventualitäten eingestellt. Sie hätten mich mit ihren Schuhen bewerfen können. Einige waren so durchgedreht, dass sie selbst auf mich hätten schießen können. Lailai Sana nimmt kein Blatt vor den Mund. Teilen, herrschen, vernichten, das ist die Politik des türkischen Staates gegenüber den Kurden. Doch dieses Volk begehrt auf. Die Menschen haben keine Angst mehr vor dem Tod. Dieses Volk hat nichts mehr zu verlieren. Lailai Sana macht keinen Hehl daraus, dass der bewaffnete Kampf der PKK eine identitätsstiftende Rolle für die Kurden und Kurdinnen in der Türkei gespielt hat.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
So, wir haben gerade noch einen Anruf bekommen von einer Frau, die eben noch in Villing war, bei den Flüchtlingen, die dort in einer Kirche untergebracht sind. Kannst du uns vielleicht sagen, ob die Flüchtlinge immer noch in der Kirche sind?
Folgendermaßen aus, nach 7 Tagen brachen gestern die 18 Flüchtlinge ihren Hungerstreik ab, also gestern Abend, mit dem sie gegen die vom Land angeordnete Zwangsverlegung nach Sachsen sich wehren wollten. Die haben auch die ersten Tage überhaupt keine Nahrung zu sich genommen, also auch keine Flüssignahrung, muss man dazu sagen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Flüchtlinge reagierten damit auf die Bestätigung des Regierungspräsidiums, dass für die Dauer des gerichtlichen Verfahrens die Verlegung ausgesetzt wird. Was dem ja nicht so war, letzten Freitag sollten sie ja dann doch abgeholt werden. Sie hatten sich dann in den Wald versteckt und Polizei ist dann auch wieder abgezogen. Sie wurden dann an dem Wochenende in der Kirche aufgenommen und sie bleiben auch dort nochmal in der evangelischen Kirche. Die Flüchtlinge wehren sich also gegen diese Verlegungsverfügung und sie haben auch hier einen Widerspruch eingelegt und wollen somit den Rechtsweg beschreiten. In Sachsen, so befürchten die 18 Flüchtlinge aus dem Kosovo und Rumänien, könnten sie rassistischen Ausschreitungen ausgesetzt sein. Und in das Ausländerwohnheim in der Obereschacher Straße in Villingen werden also diese Flüchtlinge nicht zurückkehren. Das haben sie nämlich gestern nochmal betont und auch heute. Sie wollen weiterhin in der Obhut der evangelischen Kirche bleiben und dezentral sind sie auch privat, also bei privaten Gastgebern untergebracht. Das heißt, sie haben teilweise auch Angst, dass sie praktisch morgens, wenn sie aufstehen, Polizeibeamte wieder da sind und sie abholen und doch abschieben. Vielleicht ist dazu zu sagen, dass dieser Oberbürgermeister in Villing, der Herr Gebauer, Folgendes noch gesagt hatte, am Montag, das ist jetzt ein Zitat von ihm, die Menschen suchen in Deutschland Asyl, nicht in Baden-Württemberg oder Villing. Die Entscheidung, die hungerstreikenden Flüchtlinge nach Sachsen zu schicken, könne nur aufgehoben werden, wenn die Zuweisung von einem Gericht für unzumutbar erklärt werden würde. Und darauf hoffen jetzt auch die Flüchtlinge, dass das über Gericht für sie entschieden wird, dass sie in Villingen bleiben können.
Kannst du vielleicht noch was zu der Unterstützung der Bevölkerung in Villingen sagen?
Am Montag war eine Kundgebung auf dem Latschari-Platz in Villingen, wo gegen diesen geplanten Flüchtlingstransport nach Sachsen erneut vehement protestiert worden ist. Man kann dazu sagen, dass ziemlich viele Bewohner von Villingen, die also in kirchlichen Kreisen arbeiten, im Moment ziemlich engagiert sind und ziemlich für diese Flüchtlinge auch eintreten, dass sie nicht abgeschoben werden. Also es sind eher bürgerliche Kreise als jetzt alternativ oder politisch linke Kreise.
Gut, vielleicht soweit erstmal. Wir werden sicherlich weiter danach fragen, was mit den Flüchtlingen passieren wird. Erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
Bitte.
Tschüss. Ela? In einem späteren Beitrag wird es auch noch zu den Flüchtlingen in Norderstedt gehen, was deren Situation ist, inwieweit sie sich noch in der Kirche aufhalten. Jetzt aber erstmal einen Beitrag über einen Flüchtling, der morgen seinen Prozess haben wird wegen Verletzung der Residenzpflicht.
Während bei Radio Dreieckland darüber gestritten wird, wie kontrovers ein Beitrag zum Beispiel über Flüchtlinge sein muss, sobald es nämlich nicht kontrovers ist, verbirgt sich dahinter ja eine scheinheilige Aufrichtigkeit, was heißt, dass nur aufrechte Kämpferinnen die richtigen Positionen vertreten. Während dieses theoretischen Geplänkels laufen handfeste, praktische Abschiebungen und Prozesse gegen Flüchtlinge weiter. Am bekanntesten sind wohl die Prozesse, bei denen es um Widerspruch gegen die Abschiebeandrohung geht. Eine Beobachterin solcher Prozesse könnte wohl so manche Anekdote erzählen, wäre es nicht blutiger Ernst. Da fragt zum Beispiel eine Richterin ein kurdisches Ehepaar, das in der Türkei, in Kurdistan für die PKK arbeitete, ob sie Mitglied der PKK seien und ob sie ihren Mitgliedsausweis dabei hätten. Gerade so, als ob man eine Clubkarte für eine Nobeldisco mit sich trägt. Die Flüchtlinge verneinten die Frage nach dem Mitgliedsausweis, worauf sich die Richterin über die schlechte Verwaltung dieser Organisation beschwerte. Weniger bekannt sind Prozesse, bei denen es um die Verletzung der Residenzpflicht geht. Residenzpflicht heißt, dass die Flüchtlinge an dem Ort bleiben müssen, den sie zugewiesen bekommen. Nur in Ausnahmefällen und nach Antragsstellung sind sie berechtigt, den Ort zu verlassen. In einem Prozess morgen vor dem Amtsgericht hier in Freiburg geht es um einen Strafbefehl gegen einen Kurden, der den Stadtkreis Freiburg verlassen hat, um an Demonstrationen und Kundgebungen teilzunehmen. Zum Beispiel eine Demonstration am 26.08.1989 in Saarbrücken oder im Oktober 1989 in Düsseldorf oder am 27. Oktober 1990 in Karlsruhe. Die Teilnahme an den Demonstrationen listete der Flüchtling auf, um seine exilpolitischen Tätigkeiten beweisen zu können. Jetzt soll er für diese Teilnahme bestraft werden. Und zwar zu 90 Tagessätzen zu je 10 Mark, also insgesamt 900 Mark, wegen unerlaubten Verlassen des Stadtkreises Freiburg. Für die Verletzung der Residenzpflicht kann jeder Flüchtling bestraft werden. Ob er oder sie nur einkaufen in Karlsruhe war oder eben an einer politischen Veranstaltung teilgenommen hat. Die Kontrolle des Staates durch die Residenzpflicht trifft alle gleich. Aber über diesen Umweg, nämlich die Residenzpflicht zu bemühen, könnte die politische Arbeit der Flüchtlinge erheblich erschwert werden. Die Schikane der Gerichte soll Flüchtlinge davon abhalten, hier im Sinne der Herrschenden unliebige Politik zu machen. Gegen die politische Betätigung von Flüchtlingen wird auch derzeit in einigen Medien Stimmung gemacht. Am 29. November erschien zum Beispiel in der Welt ein Artikel mit der Überschrift PKK-Aktivisten treten als kurdische Flüchtlinge auf. Und weiter Zitat:
Hinweise darauf, dass an der linksextremistischen Antirassismus-Kampagne türkische, kurdische und palästinensische Extremistengruppen beteiligt sind, häufen sich. Bereits im Juli verbreitete die als sehr gefährlich eingeschätzte türkische terroristische DEFSOL eine Erklärung zur Ausländerfeindlichkeit, die in der DEFSOL-Zeitschrift Kampf in der Türkei enthalten ist und über den Hamburger Infoladen Schwarzmarkt, Teil der RAF-liierten Hafenstraßenszene, bundesweit verteilt wird.
Soweit ein Abschnitt aus dem Hetzartikel in der Welt vom 29.11. Hier wurde versucht, den Kampf gegen Rassismus mit dem Begriff Terrorismus gleichzusetzen. Und da dazu gehört natürlich laut Weltartikel die Hafenstraße, die revolutionäre türkische Gruppe DEFSOL, später taucht auch die PKK auf. Dazu gehören auch die Antirassismusgruppen hier und natürlich die Flüchtlinge selber. Um dieser Stimmungsmache etwas entgegenzusetzen, muss Öffentlichkeit hergestellt werden. Zum Beispiel morgen bei dem Prozess gegen einen Flüchtling hier aus Freiburg, der quasi angeklagt wird wegen seiner exilpolitischen Tätigkeit. Morgen, am Donnerstag, den 5.12. um 11.30 Uhr im Amtsgericht Freiburg. Über den Prozessverlauf wird es im Anti-Abschiebe-Info ebenfalls am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr einen Bericht geben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
Keine Abschiebung in die Ex-DDR. Das ist die Forderung seit dem 12. September 91, dem Tag der Besetzung der Anschar-Kirche in Neumünster durch 70 Flüchtlinge. Nach 6,5 Wochen wurden sie dennoch unter massivem Druck der Landesregierung Schleswig-Holsteins und der Kirche in die Ex-DDR nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern verschoben. Als sie dort, wie zu befürchten war, vor ihrer Unterkunft von faschistischen Jugendlichen angegriffen und mehrere verletzt wurden, wurden sie von autonomen Unterstützern und Unterstützerinnen über Neumünster nach Norderstedt gebracht. Seit fast 4 Wochen leben sie nun dort in der Shalom-Gemeinde. Die Landesregierungen und der Kirchenvorstand nehmen die Flüchtlinge und ihre Forderungen und Ängste nach wie vor nicht ernst. Mit massivem psychischen und materiellen Druck wollen sie die Einhaltung der sogenannten Resistenzpflicht durchsetzen, die Unterbringung der Flüchtlinge am Ort des Asylverfahrens, das heißt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Herrschenden drohen mit polizeilicher Räumung der Shalomkirche, mit der Kriminalisierung des sogenannten harten Kerns der Flüchtlinge und mit ihrer sofortigen Abschiebung. Die Flüchtlinge in der Shalomkirche erklärten zum wiederholten Male: Wir haben von der Kirche erwartet, dass sie unsere Ängste verstehen würde, nach dem, was wir in Greifswald erlebt haben. Wir haben so oft wiederholt, dass die Ex-DDR keine Lösung für uns ist. Trotzdem haben sich die Verantwortlichen bis heute keine Mühe gegeben, eine vernünftige Lösung für uns in Schleswig-Holstein zu finden. Es hat uns verletzt, dass die Kirche uns mit verschiedenen Taktiken überzeugen will, nach Mecklenburg-Vorpommern zu gehen. Von Anfang an haben wir die Kirche um humanitäre Hilfe gebeten. Die Kirche hat für uns nicht die Aufgabe, als Vermittler von der Regierung zu arbeiten. Sie hat keine politische Aufgabe, sondern sie soll ihre humanitäre Hilfe weitergeben. Wir haben von der Kirche nicht erwartet, dass sie den Vorschlag der Regierung annehmen und die Überzeugungsarbeit für sie übernehmen würde. Wir sind kein Spielball von niemandem. Wir wollen kein Spielball von irgendwelchen Institutionen sein. Eine Lösung in der Ex-DDR heißt für uns zum Beispiel, Greifswald oder Hoyerswerda noch einmal zu erleben. Und das kann uns überall in der Ex-DDR passieren. Für uns gibt es keine andere Erklärung, als dass sie wollen, dass wir es nochmal erleben. Und das zusätzliche Angebot, in kleine Gruppen aufgeteilt zu werden, bedeutet für uns, Zielscheibe von Rassisten zu sein. Die humanitäre Unterstützung wie hier werden wir dort nicht haben. Wir sind vor Krieg und Gewalt aus unseren Ländern geflohen und haben Asyl in der Bundesrepublik Deutschland beantragt. Wir haben Gewalt auch in der Ex-DDR in Greifswald erlebt. Wir wollen nicht, dass sich dieses wiederholt. Wir wollen nicht nochmal in die Ex-DDR. In Schleswig-Holstein gibt es Hunderte von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen. Wir wollen in Schleswig-Holstein bleiben. Dies erklärten die Flüchtlinge in der Shalomkirche bereits am 22. November. Die Shalom-Gemeinde erklärte mittlerweile den Flüchtlingen, dass die Kirche ihnen kein politisches Asyl garantieren könne und dass ihr Aufenthalt in der Shalom-Gemeinde jetzt einen Punkt erreicht hätte, an dem menschliche, hygienische und soziale Zustände schwierig für sie und die Kirchenangestellten geworden seien und dass die kaum länger durchgehalten werden könnten. Sie müssten deshalb daran denken, den Aufenthalt der Flüchtlinge in der Kirche zu beenden. Die erste Verantwortung des Kirchenkomitees sei das Leben ihrer Gemeinde. Nur eine lebende Gemeinde hätte das, was die Shalom-Gemeinde für fast 4 Wochen durchgemacht habe, durchhalten können. Sie müsse deshalb ihre Gemeinde vor dem Ersticken schützen. Und sie müsse noch einmal und wieder mit der größten Dringlichkeit und aus Sorge um das zukünftige Schicksal der Flüchtlinge diese Bitten zu erwägen, an welchen Ort in Mecklenburg-Vorpommern sie gehen möchten. Die Forderungen der 40 Flüchtlinge, die momentan in der Shalomkirche Schutz suchen, sind eigentlich klar und deutlich genug. Sie wollen in Schleswig-Holstein untergebracht werden und dort in Schleswig-Holstein sollen dann auch ihre Asylverfahren stattfinden. Und sie wollen auf jeden Fall als Gruppe zusammenbleiben, denn nur so fühlen sie sich sicherer vor den rassistischen Angriffen. Bis jetzt ist es noch unklar, wo die Flüchtlinge bleiben können oder wohin sie gehen müssen. In dieser Situation findet in Norderstedt am kommenden Freitag eine Demonstration statt. Solidarität mit den Flüchtlingen, keine Abschiebung in die Ex-DDR, Bleiberecht für alle und Bleiberecht in Schleswig-Holstein, das sind die Forderungen dieser Demonstration, kurz zusammengefasst. Sie findet statt also am kommenden Freitag, den 7.12. um 12 Uhr in Norderstedt. Der Treffpunkt ist der U-Bahnhof Garstedt. Ja, wir werden versuchen, über diese Demonstration am kommenden Montag im Montagesinfo 18 bis 19 Uhr zu berichten und auch euch über die Situation und Zukunft der Flüchtlinge von Norderstedt auf dem Laufenden zu halten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Dezember 1991.
Ja, kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen und beginnen wir mit morgen, Donnerstag, den 5.12. Für heute scheint es nichts zu geben. Und zwar zu den Infothemen für das morgige Info. Da stehen schon mal drei Sachen fest. Zum einen, ob die KTS noch zu verhindern sein wird. In dieser Frage fällt am Donnerstag eine wichtige Entscheidung. Vor Gericht wird verkündet, ob ein weiteres sogenanntes Bürgerbegehen zulässig ist. Das wird ein Thema sein. In einem Interview mit dem Bündnis 90 wird es um das Selbstverständnis dieses Zusammenschlusses der ehemaligen Bürgerbewegungen gehen. Im Mittelpunkt wird es um das Demokratieverständnis gehen und um einen Pluralismus, der einen Konrad Weiß einschließt. Das dritte Thema, eventuell gibt es noch einen Bericht über eine neue Technologie, HDTV, was heißt High Definition Television. Aber was bedeutet diese Technologie für ein verbessertes Fernsehbild? Wäre bei dieser neuen Technologie einiges in Kauf zu nehmen? Zum Beispiel verbesserte Überwachungsmöglichkeiten. Das Projekt wird von der Rüstungsindustrie nämlich gepusht. Infos wird es auch zum gesellschaftlichen Umgang mit Medien geben. Das ist also zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr das Anti-Abschiebe-Info. Dazu einige Themen, nämlich das Rote Kreuz nimmt Stellung zum Sozialkonzept der Stadt Freiburg für bzw. gegen Flüchtlinge. Es geht um Abschiebung vorläufig verhindert, eine aus Ravensburg. Und die Stadt will feiern mit dem Nikolaus und den Flüchtlingen, nämlich am Samstag, den 7.12.1991 am Flugplatz. Das also am Donnerstag, den 5.12.
Und am Freitag, den 6.12., findet im FIT in der Karl-Kistner-Straße ein Tanztee- und ein Frauencafé statt. Und das Ganze eben um 20 Uhr. Am Samstag ist der Selbsthilfetag vom FMGZ aus. Ich lese mal vor, was da in dieser Broschüre steht. Wir lernen gemeinsam über unseren Zyklus und den Aufbau der weiblichen Geschlechtsorgane. Mit Hilfe des Spekulums tasten wir uns vor in die Höhle der Löwin. Mit dem Wissen, wie wir ausschauen und uns anfühlen, machen wir uns unabhängiger von der herrschenden Medizin und können ihren Vertretern, falls wir sie mal so brauchen, mit mehr Wissen und Selbstbewusstsein gegenübertreten. Die Kursleiterin dieses Selbsthilfetages ist Heide Fischer und sind Heide Fischer und Doris Roma. Der Termin eben Samstag, 7. Dezember von 12 bis 18 Uhr. Oh, jetzt die Kursgebühr, das sind 50 Märker plus 7 Mark für ein Spekulum. Und der Ort ist das FMGZ in der Wilhelmstraße 15, das ist die Spechtpassage. Ja, und was ihr mitbringen sollt, das ist eine Decke, ein Spiegel und eine Taschenlampe.
Bleiben wir nochmal beim Freitag. Auch am kommenden Freitag findet im Strandcafé ein Frauencafé statt, also ein Treffpunkt nur für Frauen und Lesben. Beginn wird 20 Uhr sein. Dann zum Samstag, den 7.12., da findet eine Demonstration und Kundgebung in Bruchsal statt. Es geht um die Zusammenlegung der Gefangenen aus RAF und Widerstand. Dazu gibt es ein ausreichendes Flugblatt, wo auch die Forderungen dabei stehen. Ich will nur noch sagen, dass Abfahrt um 10 Uhr sein wird für Leute, die mit einem Bus mitfahren wollen. Dieser Bus wurde organisiert, hat 50 Sitzplätze und er fährt um 10 Uhr ab am Samstag, den 7.12. am Parkplatz in der Faulerstraße gegenüber vom Greta-Gelände. Die Rückfahrt wird am gleichen Tag sein. Karten gibt es keine. Der Preis für die Busfahrt wird zwischen 12 und 15 Mark liegen. Diese Kundgebung und Demonstration am Samstag, den 7.12. in Bruchsal. Ich muss noch mal was korrigieren. Das Frauencafé ist natürlich nicht im Strandcafé, sondern im Jus Fritz um 20 Uhr diesen Freitag. Eine aufmerksame Hörerin hat mich darauf noch aufmerksam gemacht.
Ja, und mit Cafés geht es gleich weiter. Und zwar am Sonntag, den 8.12., findet das Wintercafé für Lesben und Schwule im Jus Fritz Café statt. Das ist zwischen 14 und 20 Uhr und es ist in der Wilhelmstraße 15.
Gibt es noch eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Heilung und Politik. Ich lese mal aus der Vorankündigung ein Stück vor. Wir wollen mit vielen Frauen aus unterschiedlichen Spektren darüber diskutieren, inwieweit Heilungsarbeit in einer unheilen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Steigen Frauen gestärkt durch feministische Therapie die Karriereleiter besser hinauf? Diese Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Heilung und Politik am 4.12., nee, am Dienstag, den 10. Dezember 1991 um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße Nummer 54, am Dienstag, den 10. Dezember.
Noch bis zum 22.12. finden in Zürich in der Roten Fabrik die Arabischen Wochen statt. Filme, Diskussionen, Vorträge, Seminare und Musik wird es geben. Wir greifen jetzt nur einen Programmpunkt heraus, und zwar das ist Frauen unter islamischen Gesetzen, eine Veranstaltung für Frauen mit Marie Aimé und Heli Luka, also ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aus Algerien. Und worum geht's da? Ein Bericht über die Aktivitäten des Frauennetzwerkes Women Living Under Muslim Laws, dass Frauen aus arabischen, afrikanischen und asiatischen Ländern mit islamischen Gesetzgebungen vereint. Und ein Vergleich mit anderen Strategien von Feministinnen gegenüber den islamischen Fundamentalismen. Marie Aimé und Helie Luka ist eine algerische Soziologin, Gründerin des Netzwerkes Women Living Under Muslim Laws und lebt in Frankreich. Und das Ganze ist, wie gesagt, in Zürich in der Roten Fabrik und diese Veranstaltung findet am Dienstag, den 10. Dezember statt um 20 Uhr. Das gesamte Programm eben über diese arabische Woche könnt ihr, es hängt im Strandcafé in der Adlerstraße 12 aus.